Pro und Konter, Ferien sind vorbei, wir sind wieder da und heiß wie noch selten, im Sommerwetter angemessen, wo wir die letzten Wochen hatten. Zum einen müssen wir reden über Fußball, die SFL, wo ein Urteil im Fall Marius Müller gefällt hat. Dann reden wir über München, das Mini-Olympia, das uns begeistert hat in der letzten Zeit. Und das Eidgenössische steht vor der Tür. Dazu ein bisschen Fußball, ein bisschen Formel 1. Ich glaube, das kommt gut heute.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Jetzt lassen wir los.
Dino Kessler, da ja. Sind wir. Wieder nicht, wir sind zwei Wochen weg gewesen. Wir entschuldigen uns wortreich.
Wortkarg in meinem Fall.
Aber nein, irgendwann müssen wir ja auch mal schweigen. Die armen Kollegen, die haben zwischendurch mal Ferien und Ruhe gebraucht von uns. Und es darf ja auch mal nichts kommen. Ich finde, man soll uns auch vermissen.
Ja, wir dürfen auch mal schweigen zwischendurch.
Ich glaube, viele Leute sind uns dankbar, wenn wir mal schweigen. Jetzt ist aber vorbei mit der Herrlichkeit. Müssen wir denen sagen?
Ja, wir sind auch rechtzeitig jetzt, glaube ich, wieder zurück. Wir haben am Wochenende Zeitgenössische, wo wir uns schön drauf freuen und händereibend Geschichten wälzend und uns fragend. Zu dem kommen wir dann nachher ausführlich, wer gewinnt überhaupt. Wie sieht es aus mit den Favoriten? Aber am Anfang haben wir noch ein anderes Thema, das wir unbedingt mit diskutieren. Das ist der Goalie vom FC Luzern, der sich mit Schwung in einen Fettnapf gesetzt hat mit seiner Aussage, dass das Nichtverteidigung von seinen Vorderleuten, nämlich mit schwul gleichzusetzen, sei eine Aussage, die ich als ehemaliger Profisportler aus dem Hockeybereich einen den Kopf schütteln kann. Also die Fußballer, die früher immer die phony Toughs gewesen sind. Also Fußballer reden ja gerne von Kontaktsport. Ja.
Also ist es
mit,
schon?
Mit viel gutem Willen. Ja.
Selbstverständlich.
Also bei den Frauen eher noch als bei den Männern, weil die versuchen in der Regel auf den Füßen zu bleiben. Darum, also die Vergleiche da von dem Herrn Müller, die sind mir schon sehr schräg.
Hast du jetzt auch einen sehr schrägen, also es ist auch eher ein schiefer Vergleich, aber das sei dir nachher gesagt, als ehemaliger Hockeyler hast du wahrscheinlich auch, weiss nicht. Gibt es eine gewisse Rivalität zwischen diesen zwei Sportarten? Man gönnt sich ja dann nichts. Es ist immer lustig, die Hockeyaner, die finden, die Fußballer vertragen ja nichts dabei.
Ich glaube, das ist ein bisschen das Klischee.
Ohne Ausrüstung zusammenrasseln. Ja, da klopft und tätscht es schon mal. Tut einem erst im Moment weh. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob die vier Rollen im Anschluss zwingend gerechtfertigt sind. Aber jetzt kommen wir schon vom Thema ab, weil eigentlich ist das Ganze ein ernsthaftes Thema. Der Marius Müller, Goalie von Luzern, hat vor mittlerweile rund 10 Tagen, nicht ganz anderthalb Wochen, davon geredet, dass man bei der Niederlage gegen FC St. Gallen sich, ich wiederhole es jetzt noch einmal, schwul weggedreht hätte bei seinen Vorderleuten. Und das ging ihm wahnsinnig auf die Nerven. Vielleicht können wir auch den Ton noch schnell reinhören.
Ja, dann kriege ich halt mal einen Ball in die Eier oder in die Fresse. Aber immer das Schwule weggedreht, das geht mir tierisch auf den Sack.
Ja, das ist die Aussage.
Das ist die Aussage, ja.
Und die hat für einigermaßen Wirbel gesorgt. Das haben wir auch gar nicht können diskutieren in der Zwischenzeit. Eigentlich ist man sich auch einig, ist jetzt etwas, wo man so nicht sagen sollte, es gehört sich nicht, weil es ist zutiefst beleidigend. Homophob, sagt man heutzutage, auf gut Deutsch schwulenfeindlich.
Ja, und ich glaube, zu Recht ist man heutzutage so weit, dass man so Sprüche nicht mehr einfach als hat es nicht so gemeint abtut, sondern die Leute beim Wort nimmt und sie auch an ihre Vorbildfunktion erinnert, wenn so ein Super League-Goalie so eine Aussage tätigt, dann sorgt das für Aufmerksamkeit, für Stirnrunzeln auf der einen Seite, für so blöd zu tun, Verständnis auf der anderen Seite. Man hat viele Leute gehört und viele Leserkommentare auch gehabt, wo die Tonalität eingenommen haben, dann nämlich, ist ja nicht so schlimm, der hat es nicht so böse gemeint. Doch, wenn er es nicht so gemeint hat, hat er es nicht gesagt. Also, das ist von mir aus gesehen eindeutig. Was mich noch mehr stört, ist eigentlich die Begründung jetzt.
Jetzt kommt die News.
Von der Swiss Football League. Das Urteil ist heute rausgekommen. Mit der Begründung von dem Richter.
Du musst schnell das Urteil sagen zuerst. Also das Urteil ist, es gibt einen Buß von 2000 Franken und darüber raus aber keine Spielsperre.
Keine Spielsperre, weil der Massnahmenkatalog sieht eigentlich genau von der Vergehen zwei Spielsperren vor. Meiner Meinung nach wäre dem auch genug Tuig gemacht worden. Dann. Also mit zwei Spielsperren, finde ich, hätte man vielleicht noch Bewährung können aussprechen können, hat man den Fall eigentlich gut abgehandelt. Aha. Was jetzt passiert ist, vor allem mit dieser Begründung, die noch dazu kommt, frage ich mich schon, wie die Krisenkommunikation dort gemanagt wird in dem Fall. Also Begründung vom Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen lautet dann ungefähr so, und das ist das, was mich sehr stört, dass es gerechtfertigt wird durch unter anderem der Satz. Vielmehr gab Marius Müller mit seiner Aussage seinem Frust über die aus seiner Sicht unzulängliche Verteidigungsarbeit seiner Mitspieler Ausdruck. Der Passus heisst eigentlich nichts anderes, als dass unzulängliche Verteidigungsarbeit ist gleichzusetzen mit schwul.
Das kann schwul sein, ja. Wird da behauptet. Ist natürlich, also das ist total hanebüchen. Also
und dass eine professionelle Liga im Jahr 2022 so durchwinkt, ist eigentlich unverständlich. Hat das niemand durchgelesen?
Wahrscheinlich. Also das ist doch, bestimmt. Aber also im Urteil heisst es eben, also die Begründung, warum also man nur einen Buss ausspricht, also man merkt, okay, da ist etwas nicht in Ordnung, das sagt man, also wegen beleidigender Äußerung in einem Fernsehinterview, oder? Ein Verweis und eine Geldstrafe. Und dann heisst es, die Tatsache, dass man sich weder gegen einen Schiedsrichter, noch einen konkreten Spieler, noch gegen einen Zuschauer oder sonst eine konkrete Person im Stadion gerichtet hätte, sondern eben, man hätte seinen Frustausdruck gegeben, das, was du jetzt schon zitiert hast vorher. Also erstens ist es falsch.
Es ist falsch.
Also er hat sich ganz konkret zu, und das steht ja dann im nächsten Satz vom Urteil, zu der unzulänglichen Verteidigungsarbeit von seinen Mitspielern. Die Mitspieler sind, wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem Platz gestanden und im Stadion gewesen. Jetzt gibt es böse Zungen in der Innerschweiz, die sagen, in diesem Match hat es so gewirkt, als ob sie nicht auf dem Platz gewesen wären, aber das ist ein anderes Thema, das führt uns jetzt weg von einer sehr ernsthaften Thematik. Also erstens geht es selbstverständlich gegen jemanden konkret oder gegen mehrere konkrete Personen. Und zweitens wird schwul als Schimpfwort benutzt. Und wenn man, es tut mir leid, finde, ja gut, schwul kann man als Schimpfwort benutzen, auch wenn es nicht als konkrete Beleidigung von einer homosexuellen Person ist, dann kann man wahrscheinlich den Disziplinarkatalog in dieser Form eigentlich auch wieder einstampfen, weil dann weiss ich nicht, für was dass man eine Spielsperre aussprechen
will. Also, ja, vielleicht müssen wir den Katalog nicht einstampfen, sondern vielleicht einfach den neuesten Stand bringen. Der ist wahrscheinlich aus dem Jahr 72 oder so. Also, wenn man den würde mal aufdatieren, dann kommt man auf die Idee, dass das so nicht funktioniert. Und der Disziplinarrichter mit dieser Formulierung hat sich sicher keinen Gefallen und der Swiss Football League auch nicht. Also, eben, du sagst, da ist man winkt es durch, es ist okay, wenn man unzulängliche Verteidigungsarbeit mit schwul gleichsetzt. Nebst der Tatsache, dass mir Marius Müller ein bisschen leid tut, wenn er so tickt, kommt noch dazu, dass die Swiss Football League sich jetzt so hinter der stellt und die Aussage durchwinkt und sagt, das ist ja nicht so schlimm gewesen. Und das ist ja genau das Problem, das man hat eigentlich mit diesem Begriff. Dass man sagt, ja, die Sportler meinen es nicht so.
Nein, sie meinen es auch nicht so. Aber,
das langt nicht, wenn du es nicht so meinst, dann sag es nicht, oder?
Richtig.
Also, Beleidigung, ich habe es nicht so gemeint. Doch. Weil sonst hättest du es anders gesagt. Also, er könnte sagen, dass man sich nicht in den Bell wirft, verstehe ich nicht. Er muss ja gar keinen Vergleich bringen, oder? Oder kann einfach sagen, er hat ja noch gesagt, das gehört in dieser Aussage, er erwartet quasi, dass man sich in die Schüsse wirft oder in die Gegner wie italienische Abwehrspieler.
Genau.
Ja, gut, aber.
Ja, das kann man ja sagen.
Sind es halt nicht. Er muss gar keinen Vergleich ziehen. Er kann ja einfach sagen, es stört mich, dass wir nicht in die Schüsse gelegen sind. Fertig.
Natürlich.
Das langt.
Also für mich ist es am Schluss, also der Müller ist ja kein Einzelfall, oder? Also es wird nicht der erste und nicht der letzte Fußballer in der Schweiz sein, oder Mensch in der Schweiz, der das Wort als Diffamierung braucht. Offensichtlich ist es ein Teil von seinem aktiven Wortschatz. Sonst hat er es in dem Fall nicht benutzt. Wahrscheinlich. Und ich meine, also ich bin auch schon Tram gefahren oder Zug oder auf einer Baustelle. Etwas erledigen und man hört, also das muss man so sagen, schwul und dort kommt das Ganze vielleicht eine neue Dimension über oder eine kleine breitere Dimension. Schwul ist in weiten Teilen von unserer Gesellschaft schon immer auch noch ein Schimpfwort, wo jetzt auch nicht unbedingt gerade alle zusammenzucken. Und das ist ja das Problem. Das ist nicht gut. Und ich bin der Meinung, also wie du im Schiedsrichter auch nicht das sagst, was vielleicht einem Kollegen sagst, auf, keine Ahnung, beim Arbeiten, wo der einen reinbremst, ja, solltest du vielleicht überlegen, was im Fernsehinterview sagst. Darum, also, jetzt kommt hoffentlich nicht irgendwie der Eindruck auf, dass ich gutiere, dass man das überhaupt sagt. Also, bitte nicht falsch verstehen. Aber, also, so mündernde Umstände würde ich mich dann dagegen wehren, dass es die gibt, wenn man die, wenn man nach einem Spiel in einer offensichtlichen Interviewsituation sich befindet und dann sich äußert, ja, gesagt ja, ist gesagt. Und dann,
da fehlt es wahrscheinlich an vielem bei diesen Typen. Oder? Das ist immer so ein bisschen, wenn man muss andere schlecht machen, egal um was es da geht, fehlt es meistens am Selbstvertrauen oder am Verstand oder an beidem. Irgendwo kann man das leicht erklären. Ich habe einen Haufen Mitspieler gehabt, sich im Trash-Talk völlig entzogen haben und gesagt haben, das ist nichts für mich. Zum Teil sehr gute Spieler, andere hast gute Spieler gehabt, die das gebraucht haben, um auf den Energielevel zu kommen. Und natürlich sind da Ausdrücke gefallen, die man heute nicht mehr wiederholen darf. Passiert wahrscheinlich auf mich immer noch, zum Glück hört man es nicht. Mhm. Man hat dann in der Branche selber das Gefühl, ja, man meint es ja nicht so. Ja, gut. Das Problem innerhalb von der Branche, und das sind die milderen Umstände, der ganz kleine Anteil, Promilleanteil, den ich auch Marius Müller zubillige, dass nämlich in der Branche selber das immer noch kultiviert wird. Also die Garderobensprache, wo unheimlich rauch ist natürlich, also das ist so, wo man aber auch sagen muss, persönlich darf man sich auch weiterentwickeln. Also wenn ein 18-jähriger, 20-jähriger Hockeyspieler oder Fußballer so redet, kann man irgendwie noch sagen, ja gut, der ist da reingekommen, hat mitgekriegt, wie geschnarrt wird, jetzt wiederholt er einfach, was er gehört. Aber irgendwann gibt es dann mal den Punkt, wo man sagen muss, man emanzipiert sich auch von diesen Gewohnheiten und überlegt sich selber, was lohne ich da eigentlich raus? Und dann finde ich es auch okay, wenn einer sagt, ja gut, vor 5 Jahren hätte ich das auch noch gesagt, jetzt mache ich es nicht mehr. Mhm. Das ist ein Lernprozess. Mhm. Und es ist eine Branche, der Sport, wo rauche Umgangsformen auch kultiviert werden. Oder? Zum Teil braucht es das, weil man halt aggressiv sein muss, aber es ist keine Entschuldigung für irgendetwas, vor allem nicht, wenn man es rausdreht. Nur, das Problem ist, wenn es im kleinen Kreis gemacht wird und es quasi zum Code gehört, innerhalb der Branche, dann ist es für einen Haufen Leute, und da meine ich jetzt nicht nur die Sportler, das ist ein Querschnitt durch Gesellschaft, laut Statistik sind 50% von den Leuten dümmer als der Durchschnitt. Das ist einfache Statistik.
Bin ich jetzt nicht schlau genug, um das nachzurechnen.
Ist es so. Egal, wo man ist. Darum hat es diese Leute im Sport. Überall hat es die. Darum dürfen wir das dann schon auch noch betonen, finde ich, dass das nicht geht. Oder? Und da finde ich, haben Clubs, egal wenn er Sport hat, auch eine Aufgabe, um die jungen Spieler vor allem darauf hinweisen, hey Jungs, wir sind im Jahr 2022, nicht mehr 1975 oder 85 oder auch 95. Sind euch einfach bewusst, das, was in der Garderobe passiert, das wird nachher zu eurem Wortschatz irgendwann und das trägt ihr irgendwann raus und das geht nicht und es ist falsch. Das finde ich, da hätte die Swiss Football League eine Aufgabe vor sich, wo sie sollte anpacken und vielleicht über ihre Disziplinarrichter nachdenken, wo deren Urteil rauslösen, wo ihre wahnsinnigen Schaden zufügen.
Ja, also kann man auch eins zu eins unterschreiben. Ich glaube, du hast jetzt auch sehr gut erklärt, wie das zustande kommt, oder? Also warum also jemand überhaupt auf die Idee kommt, ja, es ist wahrscheinlich nichts dabei zu denken, es zu sagen. Also so, wie ich es verstanden habe, hat er es zweimal gesagt. Hat es bei den Kollegen von Blue gesagt und dann noch bei den Innerschweizer Kollegen scheinbar. Also es ist, ja, es ist Teil, irgendwo Teil von, mindestens in dem Fall, von seinem Wortschatz. Und schwul gleich schwach, gleich weich, gleich negativ. Hochproblematisch. Was eigentlich eine gute Entwicklung ist, was jetzt in der letzten Zeit passiert. Also ich finde, der FC Luzern hat sich, nachdem man zuerst ein bisschen ungeschickt ein Social-Media-Statement rausgeladen, wo man das Wort homophob noch falsch geschrieben hat. Und es hat zuerst so gewirkt, als hätte man nur das Mindeste gemacht, hat sich nachher der Stefan Wolf, der Präsident, geäussert, hat sich klar positioniert, meiner Meinung nach. Hat auch mehr gesagt, dass man zwingend muss und unter anderem auch angekündigt, dass man jetzt gedenke, in Zukunft schon auch zum einen darauf zu achten, dass man sensibilisiert und sehr konkret auch angekündigt, dass man mit Experten, die zusammenarbeiten, die die Sensibilisierung können vorantreiben können im Club, sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchs, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, da richtig, hat man ja irgendwo gemerkt, okay, es gibt ein Problem und da müssen wir jetzt etwas machen. Also das finde ich, finde ich eigentlich das Positivste, was rausgekommen ist aus dieser aus dem ganzen Wirbel.
Also der FC Luzern selber gibt eigentlich das beste Bild ab bisher in dieser ganzen Affäre. Wenn man den Marius Müller war zum FC Luzern, könnte mal ein bisschen ausklammern, aber der Verein selber hat das eigentlich punkto Krisenmanagement gut gemeistert. Eben, wie gesagt, mit anfänglichen Schwierigkeiten, um in das Thema reinzukommen. Aber nachher zählt für mich das Gesamtbild. Das kann man am FC Luzern eine gute Note geben. Schweizerischer Fußball oder schweizerische Profiliga nicht. Also das ist ganz schwach, das Bild, das die abgibt. Und da, eben, heutzutage muss man ja mit allem rechnen, also, dass da Sponsoren kommen, dass Gruppierungen, Vereine, andere Gruppierungen dazu kommen und sagen, geht's euch eigentlich noch? Die haben Verträge mit Sponsoren, die wahnsinnig bedacht sein müssen, wie sich ihre Vertragspartner auch benehmen. Und das fällt in das rein. Da finde ich, sind sie nicht gut beraten.
Nein, also, es ist tut mir leid, ich lese es.
SFL, also eigentlich lächerlich.
Ich wollte es sagen, ich habe es gerade noch einmal vor mir, die Aussage, also die einleitende Textzitat vom Richter beim vorliegenden Entscheid, geht der Disziplinarrichter davon aus, dass Marius Müller die Aussage unbedacht, einverstanden und ohne konkrete subjektive Schmähungsabsicht homosexuellen Menschen gegenüber gemacht hat.
Falsch.
Also, offensichtlich falsch. Also natürlich gibt es eine Schmähungsabsicht, wenn das ist. Wahrscheinlich hat er nicht an eine konkrete homosexuelle Person gedacht. Okay, aber also wenn du weich mit schwul gleichsetzt im Jahr 2022, tut mir leid, dann ist das schon, lässt das schon tief blicken. Ich würde Marius Müller zugestehen, dass er es eigentlich ja nicht so gemeint hat. Er hat sich auch entschuldigt. Er ist ja, das muss man vielleicht auch noch sagen, einer von diesen Fußballspielern, die wir Journalisten ja eigentlich immer gerne haben, weil sie das sagen, wo gerade ihnen vorgeht, relativ unmittelbar sein, eben auch mal für ein gutes Zitat gut sein, nicht so glatt geschliffen. Ich habe das Gefühl, er ist jetzt eigentlich auch jemand, wo man zutrauen kann, dass er da jetzt etwas mitnimmt und nicht einfach denkt, okay, ich sage in Zukunft nichts mehr. Aber, also, dass man ihn so lässt davon kommt, das, ja, also das finde ich sehr bedenklich, wirklich sehr bedenklich. Das ist ein Urteil, wo die SFL sehr schlecht lässt dastehen.
Absolut. Wer gut da gestanden ist, die Mega-EM gewesen, wo wir bis am Sonntag
sensationelle Überleitung
geniessen. Nämlich, eigentlich hat man am Anfang gemeint, oh, da geht es ja nur um Leichtathletik. Falsch. Es hat auch oft dazu gehört. Eigentlich ist das für mich eine Mini-Olympiade gewesen. Jetzt hat man ja im deutschen Raum schon gesagt, wenn man nicht den Vergleich, weil Olympia im Moment befleckt ist, also muss man ein bisschen aufpassen. Aber die Veranstaltung, die passt. Ich habe wahnsinnig viel
gelockt. Die European Championships, wenn München
genau. Nicht nur Leichtathletik, vor allem Leichtathletik natürlich, weil es einfach die meisten Wettbewerbe gibt aus der Leichtathletik raus. Aber zum Beispiel als Kollateralschaden, und in dem Fall eben nicht ein Schaden, sondern etwas Positives, man hat auch Mountainbike geschaut, Velorennen.
Bahnrad, sehr viel Bahnrad. Es gibt sehr viele Disziplinen im Bahnrad. Kann man, das merkt man auch bei Olympia gelernt. Wieder dann.
Ja genau, es ist so der Effekt, wenn du eine Fußball-WM, da schaust du auch alles, weil du einfach dabei sein willst.
Mixed Triathlon.
Bei dieser Veranstaltung habe ich wirklich auch viel geschaut, eben auch Bahnrad unter anderem. Wir haben dann gelernt, dass die Anlage in München, die ist temporär einfach aufgestellt worden.
Ist zu kurz, die Bahn.
200 Meter statt 250. Die haben ja auch keine Six Days mehr, zum Beispiel in München. Gibt es glaube ich nur noch in Berlin, wenn es mir recht ist, in Deutschland.
Das weiß ich nicht einmal.
Eine temporäre Anlage, die man mieten kann. Eigentlich eine gute Lösung. Dann hast du das Olympiastadion, wo, wie schon, so wissen wir, 1972 veranstaltet gesagt war, von den Olympischen Spielen. Also eigentlich eine Blaupause für das IOC, dass man dort hergeht, wo es schon Stadien gibt, statt neue Stadien zu bauen für Milliarden, Länder auszublöten, Städte auszublöten und nachher die Stadien als weiße Elefanten dort stehen hat, als Mahnmal für eine völlig korrupte und sabotierte Sportpolitik von den letzten 10, 20, 30 Jahren. Ja. Meiner Meinung nach hat das angefangen in Montreal. Die haben, glaube ich, bis Montreal 1976, wenn es mir recht ist, Sommerspiel, wo ich in Vancouver war, 2010, ist dort ein riesiger Artikel in einer grossen kanadischen Tageszeitung, dass man jetzt gerade, also 2010, die letzten Schulden abbezahlt hat von Montreal 76. Ich meine, das kann nicht sein, oder? Und dann hast du so ein Modell da, wo eigentlich eine Mini-Olympia-Veranstaltung ist, redimensioniert auf ein erträgliches Mass mit guter Unterhaltung, aber ohne den völlig lächerlich, Gigantismus, wo man überall spürt, jetzt bei den Olympischen Spielen zum Beispiel. Also richtig angenehm, plus guter Sport.
Sehr angenehm. Also ich war ja vor Ort gewesen, 10 Tage in München und also ich bin tatsächlich, und als Journalist sollte man ja immer ein bisschen Distanz haben. Ich bin auch mit einer gewissen Grunddistanz hergegangen, aber es war wirklich begeisternd gewesen. Also zum einen, und das hat jetzt mit den European Championships gar nicht viel zu tun, der Olympiapark in München, das ist einfach eine sehr, sehr gute Idee gewesen, die jemand vor über 50 Jahren gehabt hat. Also Olympiastadion für Fußball nicht perfekt, das wissen wir. Bayern sind dann irgendwann ausgezogen und 68. Für Leichtathletik ein Traum. Es ist extrem schön. Also es passt in die Landschaft rein. Die Sportstätten, die verschiedenen innerhalb des Parks sind nahe beieinander. Also es ist überschaubar. Du hast also wie einen riesigen, überdimensionierten Spielplatz eigentlich nachher gehabt mit der Mountainbike-Strecke, die irgendwie zwischen den Olympia-Högerdüren geführt hat. Triathleten, die in dem, was ist das, in dem Teich dort ihre Runde absolviert haben, im Schwimmteil. Also es ist sehr, sehr gut aufgegangen.
Und das Prunkstück von dieser Anlage, nicht vergessen.
Parkharfe,
genau.
Und dazu muss man sagen, ich habe mich irgendwann gemeldet bei dir letzte Woche aus irgendeinem Grund. Wir haben irgendwie in der Tagesplanung etwas besprechen müssen. Dann hast du mich gefragt, ob ich die Parkharfe gefunden habe. Und ich war dann ein bisschen überfordert gewesen. Worauf du was erzählt hast?
Ich war einmal bei einem Deutschland-Göpp, der dort im Olympiapark ausgetreten worden ist. Eishockey, reden wir schnell von Eishockey zwischendurch. Und bin mit dem Kollege von der NZZ, Dani Germann, dort reingefahren mit dem Auto. Wir haben nicht gewusst, wohin. Und dann haben wir den Ordner gefragt, wo wir müssen parkieren müssen. Und der hat irgendwie so lustig vorgekostet. Parkharfe. Und wir haben gesagt, gut, Parkharfe, was soll das sein? Und das ist dann schließlich und endlich einfach ein riesiger Parkplatz. Und wenn man von oben schaut, also auf einem Satellitenbild sieht man in der Form von einer Harfe mit viel Fantasie. Einfach ein riesiger Parkplatz. Und das ist mir geblieben. Und anlässlich von so einem Deutschland-Göpp bin ich immer noch mal den ganzen Olympiapark anschauen und da bist du noch erstaunt, wenn du das Olympiastadion siehst, ist eigentlich im Boden rein versenkt. Genau. Wunderbar in der Landschaft integriert. Mit dem Dach, wo glaube ich inzwischen die Weltkulturerbe ist oder irgendwas.
Ist angemeldet. Also die ganze Anlage ist angemeldet als Weltkulturerbe.
Also eine richtig gute Idee, dass man auch immer wieder könnte Grossveranstaltungen durchführen. Dort kommen sie. Oder sind sie viel zu lange nicht auf die Idee gekommen wieder?
Sehr erstaunlich. Also man merkt natürlich, also das Olympiastadion, das ist 50 Jahre alt und man hat es jetzt nicht general überholt von A bis Z. Ist aber auch nicht nötig. Also es hat eigentlich ziemlich gut gelangt. Die Hütte war voll an vielen Tagen. Also, obwohl die Preise, muss ich sagen, recht beachtlich waren, was man so gesehen hat. Die Leute sind gekommen, haben Freude gehabt. Man hat sich auch darum bemüht, dass es dann irgendwie wenn die Deutschen, Malaika Mihambo im Weitsprung antreten ist, hat es irgendeine 2-Vereins-Aktion gegeben. Zum Beispiel. Also man hat sich auch wirklich Mühe gegeben, um das Stadion voll überzukommen. Und das ist dann, habe ich das Gefühl gehabt, recht früh übergeschwappt. Also es hat sich dann so, es hat recht schnell Dynamik bekommen, dass es eine entspannte, friedliche, fröhliche und sportlich hochstehende Veranstaltung geworden ist. Und eben nicht nur in der Leichtathletik. Also wir haben Kletterer in der Innenstadt. Ich meine, wer interessiert sich jetzt als durchschnittlicher Sportfan für Klettern? Die kannst du jetzt an relativ wenigen Händen abzählen, aber dort sind die Leute schauen. Und die Kletterer haben Publicity gehabt im Lead und Boulder, wie wir wissen, wo zwei sensationelle Disziplinen sind. Ich habe mich sehr wenig mit Klettern beschäftigt bis jetzt in meiner Journalistenkarriere. Die haben Aufmerksamkeit bekommen, die vielleicht der eine oder die andere dazu bringt, in Zukunft auch mal wieder reinzuschauen oder denen mal wieder vorbeizuschauen, sich das zu geben. Also ich finde, dort die kleinen Sportarten haben extrem profitiert. Die Ruderer, also als Beispiel, also wenn man die zwei Schweizer Medaillen gewinnt, wo eigentlich die ersten zwei waren an den European Championships anschaut, wenn die irgendwann in der Slowakei in einem Tümpel gerudert hätten, ihre EM, das wäre wahrscheinlich eine kleine Notiz irgendwo gewesen. So hat es so ein Gewicht bekommen, was eigentlich nicht üblich ist. Das
wenn ich das schnell davon anmerke,
für Sport super.
Absolut. du assoziierst, also Rudern irgendwo mit Wäldern oder Seen in Osteuropa. Weil vorher haben wir kurz darüber geredet, hast du gesagt, wenn die irgendwo in einem Wald in Tschechien rudern, jetzt ist es ein Tümpel in der Slowakei. Ja. Wieso kommst du auf die Idee, dass die dort im Osten müssen rudern?
Ja, die müssen nicht im Osten rudern. Wenn es jetzt ein Heim-EM auf dem Rotsee
auf zum Beispiel gewesen wäre, kennt man nicht.
Dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber es passiert ja dann schon, dass man irgendwo kann in einer anderen Sportart sein. Zum Beispiel, ich weiss nicht, ein Kletter-EM könnte man auch in Polen durchführen oder in Südspanien oder so, wo wir jetzt dann aber vielleicht zwingend nicht so wahnsinnig intensiv drauf schauen.
Du hast in deinem Kommentar nach diesem Spiel auch angetönt, dass eventuell die Leichtathleten nicht ganz einverstanden sind, weil sie eigentlich als Zugpferd lieber allein arbeiten würden. Verstehe ich nicht ganz. Also, wir sollen ja nicht immer einverstanden sein miteinander, aber Kommentar genau das wieder gespiegelt, was ich als Eindruck gewonnen habe, nämlich da muss der ganze Sport profitieren. Und die Leichtathleten, denen nimmt man ja nichts weg, wenn die anderen auch mitmachen. Im Gegenteil, du hast mehr Leute, die alles schauen und demzufolge auch mehr Leute, die nachher bei der Leichtathletik hängen bleiben. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz. Man müsste es annehmen. Außerdem sollte sich ja, also gegen den Fußball hat eh niemand eine Chance auf der ganzen Welt, global gesehen. Klar, Fußball ist am grössten, am bekanntesten, am beliebtesten. Und alle anderen müssen sich eigentlich zusammenraufen und versuchen, möglichst viel rauszuholen mit den Veranstaltungen, die sie haben. Und dann macht es viel mehr Sinn, wenn die möglichst auch das Klumpenrisiko dann halt eingehen, das Angebot so wählen, dass man möglichst viel gleichzeitig sehen kann, um sich dem Prozess ein bisschen anzugleichen, oder? Also wenigstens eine gewisse Größe erreichst. Was ich mir noch frage, das müssen wir vielleicht noch erklären, weil sie alle wissen, die haben am Anfang gemeint, Schwimmer, die sind jetzt einfach in Rom, gehören aber eigentlich auch dazu. Schade irgendwie.
Ja, haben nicht dazu gehört. Nein, die haben sich nach, wann ist es gewesen? Vor 4 Jahren, Glasgow, haben sich die verabschiedet. Aus einem ähnlichen Grund wie die Leichtathleten das jetzt wollen. Man will sein eigenes Ding machen. Eben, ich bin in München gewesen, ich kann jetzt nicht sagen, wie die Stimmung in Rom war, ob dort die Leute tobt haben am Bassin. Wird wahrscheinlich schon ein paar Fans gehabt haben, die dort mitgefiebert haben. Also von dem her, ja, eben, kann man sich schon fragen, wie viel verliert man wirklich. Aber es ist, und also, es ist für mich schon augenscheinlich gewesen, die meisten Sportarten, und die Leichtathletik gehört eben schon auch dazu, haben gewonnen durch das, dass man Teil ist von einem grossen Ganzen, wo mehr ist als nur die eigene Sportart. Und das muss man schon noch sagen, auf eine gute Art, du hast es ganz am Anfang gesagt, eben das IOC, wo die Olympischen Spiele organisiert, dort hängt mittlerweile so viel Ballast dran, das ist so überkandidelt, es ist zu gross, man fordert eigentlich zu viel von den Ausrichterstädten und will es ja auch niemand machen eigentlich. Also man hat jetzt immerhin hergebracht, dass die nächsten Paralympischen Spiele nicht irgendwelche Diktaturen über die Bühne gehen, das ist schon mal positiv. Aber das, was jetzt München war, das ist eigentlich eine Variante, wo man sich beim IOC ganz genau, wo immer von Nachhaltigkeit redet und Redimensionierung, sehr, sehr konkret könnt anschauen und sagen, okay, es kann funktionieren. Und wenn jetzt Leichtathleten sagen, wir brauchen das nicht, ja, ist ihr ein gutes Recht, klar. Ich glaube, es ist ein Fehler, mittel- und langfristig. Vielleicht gibt es kurzfristig, ja, gibt's sicher mehr Flexibilität, man muss sich nicht anpassen an die anderen, wenn man an einen bestimmten Ort hergeht. Ich glaube aber nicht, dass es bei den Schwimmern ist zum Beispiel darum gegangen, sie der Meinung waren, die Bedingungen, also die Becken, ganz konkret, wo drin geschwommen wird, entsprechen nicht ihren Anforderungen und die Hallen die insgesamt. Mich würde es jetzt erstaunen, wenn man es nicht herbringen würde, eine Stadt zu finden, wo auch in anderen Sportarten beheimaten kann, die ein vernünftiges Leichtathletikstadion hat, auch von einer gewissen Grösse. Also man redet dann irgendwie von Birmingham zum Beispiel, wo Kandidat ist, Klassiker. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen Säbelrasseln ist und dass man sich vielleicht irgendwie noch ein paar Vorteile versucht zu verschaffen in irgendeiner Form. Ich finde das nicht nötig, aber ja, es wäre sehr bedauerlich. Es wäre wirklich sehr bedauerlich, wenn man das durchziehen. Und im Moment deutet eigentlich alles darauf hin, dass man es tatsächlich durchzieht.
Bedauerlich wäre auch, wenn unsere Superligisten europäisch nicht weiterkommen würden. Wir haben diese Woche ein Entscheidungsspiel in der Phase, wo es um
Playoffs
geht.
Es geht um eine Einzug in die Gruppenphase.
Genau. Zürich kann in der Europa League weitermachen, Basel und IB in der Conference League. Jetzt für Zürich sieht es nach dem Hinspiel eigentlich gut aus, man hat 2-1 gewinnen können. IB und Basel liegen zurück. Bei Basel hängt sehr viel vom finanziellen Wohlergehen an dem Spiel. Also man muss in die Gruppenphase kommen, rechnet mit dem Geld, das haben wir gesehen, haben wir gelesen bei uns auch. Das Geld ist budgetiert, ob das gut oder schlecht ist, sind wir mal dahingestellt. Aber man braucht es jetzt. Man braucht auch den Prestige-Erfolg, man braucht den Erfolg für den Punktequotienten, 5-Jahres-Wertung. Was passiert jetzt da?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich fürchte, es könnte ein ganzes böses Erwachen geben am Donnerstagabend oder eher am Freitagmorgen in dem Fall. Also der FCZ hat eigentlich eine gute Ausgangslage. 2-1, mit einem 2-1-Sieg vom Platz gegangen im Hinspiel. Hearts of Midlothian jetzt sicher nicht der Gegner, wo man gross muss mit den Zähnen klappern. Und eigentlich einer von diesen Matchen, wo man einen Trainer wie der Franco Foda gehört hat dafür. Jemand, der sich eher... Er würde jetzt da wahrscheinlich widersprechen, aber was ich bis jetzt eher als Defensivtrainer hervortan hat. Jetzt kann man aus einer, mit einem Goal Vorsprung in diesem Rückspiel eigentlich genau aus dieser Position ins Rennen gehen, wo ihm müsste liegen. Also dort sehe ich es eigentlich positiv. Die anderen beiden, das wird schwierig. Also Anderlecht, wo IB ein 1-0 muss aufholen.
Muss also auswärts antreten, ja. IB.
Und IB, muss man sagen, hat einen guten Match gemacht im Hinspiel. Das ist nicht, also das hätte anders können ausgehen. Man hat eigentlich, ja, es ist eigentlich der Worst Case. Also noch schlimmer wäre nur gewesen, wenn man den Konter, der zum Beginn von der Nachspielzeit, wo man sich eingefangen hat, wenn der noch zum 0-2 geführt hat. Aber am Schluss muss man die gleich in denen ihrem Heimstadion zuerst mal schlagen. Wette ich sehen. Also ich glaube, das ist, ja, 50-50 maximal. Und Basel schießt einfach kein Goal. Und was hilft beim Goalschießer?
Ja, der Finke, aber der darf nicht spielen.
Wie der Kollege von der Basel-Zeitung gelesen, der hat Christian Margolli, Sportpsychologe, Auskunft gegeben und hat den erhellenden Satz gesagt, dass für einen Teamerfolg das Erzielen von Goal ein entscheidender Faktor sei.
Aha.
Also, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber er hat es eigentlich so wiedergegeben, das stimmt. Also Goalschießen ja. Hilft, wenn man erfolgreich sein will, weil ohne Goal kein Erfolg.
Ja, das ist eine Richtung.
Ausser man ist
Daniel Düsentrieb von der Sportpsychologen.
Ausser man ist der FCZ. Man ist der FC Zürich, der das Hinspiel gewonnen hat. Dann muss man kein Goal machen, solange die anderen auch kein machen. Das funktioniert
dann. Ja, aber gut, egal wie, irgendwann musst du das Goal schiessen. Und wenn es nur im Penalty schiessen genau. Ist.
Das ist die gute Nachricht für den FC Basel.
Man ja, aber das schon... wird man das nochmal machen. Also das ist...
Das muss.
Ein Nervenspiel, was die Mut hat, ja.
Genau. Aber
das, ich glaube, Basel schafft es. Also ich bin zuversichtlich.
Schon, ich glaube.
Bradley Fink darf zwar nicht spielen.
Neu verpflichteter Stürmer.
Genau, ja. Aber ich glaube, sie schaffen es gleich. Irgendwann geht der Knopf auf. Ich mag es zwar auch nicht mehr hören, man hat zwar gut gespielt, aber schiesst kein Goal, man geht gleich mit dem Alex Frey. Nur irgendwann geht es auf dem Alex Frey seine Kappe dann nachher. Wenn man zwar gefühlt gut spielt, aber kein Goal schiesst. Das heißt schon gut gespielt. Am Schluss, ja, das ist auch nichts Neues, zählt das Resultat. Und irgendwann muss man Resultat bringen. Weil es dem Publikum auch irgendwann zum Hals raushängt, wenn es zwar vielleicht gut spielend, was auch immer das bedeuten mag, aber kein Goal schiessen.
Wobei muss man sagen, in Basel im Moment herrscht ja so etwas wie ja, eine Art Aufbruchsstimmung. Also die Burgener Jahre, das kann man im Nachhinein sagen, die haben den Maßstab schon extrem ja, verändert. Also natürlich unter dem Urs Fischer würden wir jetzt protestieren, dass dem FCB überhaupt in den Sinn kommt, das Hinspiel gegen Sofia 1-0 zu verlieren. Mittlerweile kann das passieren. Das war jetzt eine der schwächeren Leistungen vom FC Basel in dieser Saison. Aber man hat gerade gegen Brøndby zum Beispiel gemerkt im Heimspiel, dass das Publikum da ist. Also die Leute sind ja, sehr, sehr stark investiert in die Mannschaft und identifizieren sich eigentlich auch schon ziemlich stark, gerade auch wenn man bedenkt, dass das zum Teil sehr junge Spieler sind, die auch nicht aus der Region stammen, sondern das ist eigentlich eine ziemlich bunt zusammengewürfelte Truppe. Also irgendwie Sergio Lopez ist dann in dem Rückspiel gegen Brøndby plötzlich Captain gewesen. Denkt, was? Wie hat das können passieren? Also sind mehrere Wechsel passiert. Dann muss ich sagen, ja, ist wahrscheinlich fast der Dienstälteste auf dem Platz und da ist eine Saison da. Also es ist dann wirklich, man merkt, dass da sehr viel passiert ist, also dass der Umbruch unter dem David Degen doch ziemlich deutlich ist. Aber, und das muss man sagen, bei der Basler Fanbasis scheint das ziemlich gut anzukommen. Bis jetzt klar wünscht man sich, dass es mehr als irgendwie ein Goal gibt, wenn es gut geht, dass man das Goal bereicht. Aber die Art und Weise vom Auftreten kommt bis jetzt sehr gut an. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber eben, am Schluss, du sagst es richtig, muss man es ummünzen. Aber ich wäre jetzt, ja, es klingt jetzt blöd, aber ich bin nicht so hart wie der Alex Frey, weil eigentlich kann man in vielen Fällen zufrieden sein, wie es läuft. Der Prozess sieht eigentlich gut aus. Der Abschluss, ja.
Der Prozess sieht gut aus, ja, aber du brauchst ja gleich ab und zu mal einen Erfolg, dass der Prozess auch weitergehen kann, wenn man ihn angedenkt hat, dass der getreut wird durch ein bisschen Erfolg. Zumindest, was dem sicher nicht zuträglich ist, sind Kontroversen, wenn es dann Diskussionen gibt, ob das richtig war, das richtig war. Man hat sich jetzt bemüht mit dem Bradley Fink, einen Spieler geholt, der dem, wie haben wir gesagt, Torimpotenz, also Torproduktion soll ankurbeln. Das wird irgendwann passieren. Natürlich brauchen die Prozesse Zeit bis greifen, das ist völlig logisch. Gleichzeitig brauchst du halt im Sport immer ein gewissermaßen Erfolg, damit der ganze Prozess auch seine Richtigkeit behaltet und nicht immer alles sofort hinterfragt wird. Und richtigerweise, ja, die Unterstützung vom Publikum, finde ich fantastisch, dass man das mitträgt und eben nicht schon von Anfang an wieder unkt und stunkt.
Aber das ist doch jetzt auch ein Zeichen, also dass der Fink, der kommt, dermassen der Hoffnungsträger ist.
Das habe ich auch gedacht.
Also das ist, es sagt schon viel aus. Also das ist, ja. Der hat, ich glaube, im Erwachsenenfußball knapp eine zweistellige Anzahl Spiele gemacht bis jetzt. Er hat sehr viel im Dortmunder Nachwuchs gespielt.
Ja, das hat geheißen, es ist ein Junge, der sich bei Dortmund nicht können durchsetzen konnte. Was heisst denn 19? Natürlich ist das noch jung, aber...
Ja, und Dortmund ist ein dickes Brett zum Bohren, wenn die Steuern setzen. Aber
ja, außer bei Bremen, also dann wird es ganz einfach.
Einfach nicht. Die haben auch müssen leiden.
Ja, du musst einfach lang genug warten, bis die müde sind.
Der Herr Berg, das ist auch ein unfassbarer Ochs, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein völlig anderes Thema.
Nein, aber wechseln wir doch zu den Ochsen.
Der Herr Fink, nur das. Also, dass der einfach kommt und dann ist alles gut und der macht jeden... Im Göpp hat er bereicht. Das ist wahrscheinlich schon mal ein vielversprechender Auftakt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Allschwil nicht die richtige Latte kann sein, die Messlatte für einen FC Basel. Also ich glaube, ja, Zürich schafft es. Und ich glaube, IB schafft es. Aber ich glaube, Basel bereicht einfach das Go nicht. Das ist... Am Schluss, ohne dass aber nachher der komplette Prozess sollte in Frage gestellt werden per se.
Ja.
Dein Tipp?
Ich hoffe, dass es Zürich schafft, weil ja, FCZ bei IB bei Basel bin ich ziemlich sicher, dass es schafft. Bei IB ja, sie müssen es eigentlich schaffen, es wäre wichtig für die Schweizer. Ich hoffe, dass es alle drei schaffen.
Vaduz kannst du noch tippen.
Nein, das ist, Vaduz, wie du immer gesagt hast, Liechtenstein, das geht mir nicht an. IB, ja, es wäre wichtig für den Schweizer Fußball, es wäre wichtig, dass das Kader zusammenbehalten könnte. Finanziell wäre es für IB nicht so das Problem. Nicht gleich wie für den FC Basel. Also ich hoffe auf alle drei, zweifeln aber ein bisschen an IB. Jetzt zu den Ochsen im Sagmehl. Also Ochsen nicht respektierlich gemeint, sondern richtige Schränke. Wo im Sagmehl sind, ab dem Samstag, ESAF im Pratteln. Und wir sind gespannt und wir diskutieren schon, wer gegen wer. Dann kommt morgen raus die Spitzenpaarungen, wo man dann wieder Gedanken gegen neu ordnen kann. Im Moment wissen wir das noch nicht, dann tippen also, wir einfach mal,
noch, heute ist Dienstag,
morgen
Mittwoch, also je nachdem, könnte es auch Hörerinnen und Hörer geben, die das hören und dann schon wissen, ja, dass Giger gegen Studemann ist im Anschwingen.
Und dann Beispiel denken die, was wissen denn die? Wissen die nicht einmal, wie Spitzenpaarungen aussehen? Nein, wissen wir im Moment noch nicht. Studemann gegen Giger, gutes Stichwort. Wir haben uns geeinigt, dass wir Tipps abgeben, noch bevor wir die Spitzenpaarungen kennen. Und die Spitzenpaarungen, die haben es zum Teil in sich. Erinnern wir uns an letztes Jahr, wo Favoriten schon
ja, Samstagmorgen früh eigentlich schon früh oben gewesen für viel.
Gestrauchelt sind.
Dort ist es, also 2019 Zug, besonders... Ja, bitter eigentlich der Heimfavorit, Pirmin Reichmuth, der ja, sich eigentlich am Samstagmittag schon hat können verabschieden aus dem Rennen. Böse einen rausgezogen hat. Das gleiche hat für Samuel Giger gegolten. Ähnlich stark favorisiert gewesen. Wow, also am Schluss muss man sagen, die Nerven müssen versagt haben. Das ist dann auch gleich offensichtlich nochmal ein Unterschied, ob man an einem grossen Fest, irgendwie Teilverbandsfest zum Beispiel, antritt oder vor fast 60'000 in der Arena am Eidgenössischen, wenn man weiss, okay, es geht jetzt 2 Tage, 8 Gänge um alles. Eigentlich darum ist die Saison, also bei diesen Königskandidaten kann man das schon sagen, ist die Saison eine gute oder eine sehr gute. Und ja, das wird jetzt spannend sein, was das Jahr passiert mit denen. Also wir haben diverse Storylines, die ein bisschen anknüpfen dort, wo Zug 19 aufgehört hat. Samuel Giger ist einer von denen. Muss das Jahr der grosse Favorit sein, wenn man sich anschaut, was er gemacht hat bis jetzt, was er bis jetzt gezeigt hat. 7 Zeitgenossen bezwungen, als vorhin nachgeschaut. Kein anderer kommt auf eine 2-stellige Zahl. Also hinten folgen Werner Schlegel, Joel Wicki und Adrian Walter, Matthias Eschbacher auch noch, die haben jeweils 9. Also es ist eine deutliche Differenz zwischen Giger und dem Rest, was auch die Qualität der geschlagenen Gegner angeht. Aber ich bin schon gespannt, was es mit dem macht, wenn er dann am Samstagmorgen in dem Prattel in der Arena steht und ihm vielleicht wieder in den Sinn kommt, wie das vor 3 Jahren war und was alles schief gegangen ist. Also das wird dann schon Nagelprobe für das Nervenkostüm und für seine Entwicklung.
Ich denke es auch. Also, ja, kannst du das in 3 Jahren komplett vergessen machen? Kannst du das in deinem Kopf völlig ausblenden? Dann wirst du wieder daran erinnern, das ist eine riesen Arena. So verschieden sehen die Arenen nicht aus mittlerweile mit den riesen Tribünen. Stehen einfach an einem anderen Ort. Aber du laufst wieder dort rein, du erinnerst dich daran. Der Giger wird sich auch daran erinnern, dass er kürzlich noch den Brockar gestellt hat, wo ein Gegner ist, wo man sagen würde, er lupft er einmal auf, dreht ihn um und leitet ihn schön auf das Kreuz. Vielleicht mit einer Hand sogar noch. Das hat mich ein bisschen erstaunt, muss ich ehrlich sagen, dass er dem nicht meist kam. Ein reiner Defensivschwinger ist es nicht, hat sich aber gegen den Giger so eingestellt, dass er einfach nicht zu bezwingen war. Und muss jetzt nicht wieder so kommen. Man wird dem Giger natürlich schon Gegner herstellen, wo
die Tendenz
das Gleiche könnt, aber wenn sie muss ausstellen können, aber nicht wollen und dann noch gefährlicher sind, weil er kann in einen Konter reinlaufen. Wer war das von 3 Jahren? Ist es Nick Alpiger, der am Anfang gerade mal gesagt hat, so.
Machen wir auch.
Genau.
Ja.
Eindrücklich.
Ja, also ich meine, das muss man ja auch sagen, Samuel Giger ist in 98% der Gänge, wo er schwingt, der Favorit. Also es ist jetzt nicht, ist für ihn nichts Neues und er hat in den letzten 3 Jahren, aber auch schon vorher, einige qualitativ hochwertige Gegner gehabt, die gegen ihn auch defensiver geschwungen haben, als sie sonst wären. Also, an und für sich habe ich das Gefühl, müsste er klarkommen damit, dass das die Ausgangslage ist. Aber, im Kopf oben, ja. Aber die gute Nachricht für ihn ist natürlich, bei ihm ist das Problem, so wie nach meinem Informationsstand eben, wenn dann im mentalen Bereich, weil da vielleicht noch etwas führig ist. Es gibt andere, bei denen gibt es körperliche Fragezeichen. Pirmin Reichmuth, wo wir Stand jetzt noch nicht wissen, ob er antritt. Christian Stucki, Schwingerkönig, wo wir noch nicht wissen, ob er antritt. Ledermann, der offenbar kann antreten kann. Mann, den du gerne als Willi Ledermann bezeichnest, wie wir gelernt Absolut. Haben. Da. Also da gibt es den einen oder anderen, der ja, wahrscheinlich das erste Mal froh ist, dass er kann schwingen kann. Und dann die Frage ist, wie hebt der Körper oder mindestens die verletzten Körperpassagen, Partien in diesen 8 Gängen stand. Das sind eigentlich alles Leute, die wenn, dann vorne mitschwingen.
Ja, ich bin gespannt. Mein persönlicher Favorit ist Fabian Studermann, Berner. Ich glaube einfach, die Berner haben bei den Eidgenössischen aufgrund der Erfahrungen von den letzten Jahren als Mannschaft und auch als Einzelsportler einen gewissen Vorteil, einen psychologischen Vorteil. Den Studermann, den habe ich ein paar Mal gesehen, schwingen, der ist kaum auf das Kreuz zu legen und kann jederzeit jeder schlafen sein muss. Er hat auch eine gute Ausstrahlung, gute Technik. Ich glaube, der macht es.
Er hat einen extremen Sprung gemacht, auch körperlich. Jetzt im Vergleich zu vor 3 Jahren zum Beispiel, wo er noch sehr jung war.
Ist immer noch sehr jung.
Ja, das stimmt.
Ist ein bisschen
aber
noch, älter.
Ist er aber 3 Jahre jünger gewesen vor 3 Jahren.
Und ist immer noch. Jetzt ist er ist jetzt älter als der Bradley Fink zum Beispiel, wo es immer noch sehr jung gilt. Aber meine persönlichen Favoriten, wenn es um die Unterhaltung geht, sind eindeutig Schneider Brothers aus Thurgau. Also,
Mario und Dominik Schneider.
Genau, Dodo und Mario Schneider. Wenn die zwei kommen, dann ist immer etwas los. Es gibt andere. Der Nick Alpiger zum Beispiel sehe ich auch gerne mit dem hellbraunen Hemdli am Kopfschutz und den schwarzen Socken, die er irgendwie bis ein Knie aufgezogen hat. Einfach so die, die gerade auf den ersten Blick weisst, wer es ist. Mhm. Andere, alle mit einem edelweißen Hemdli. Da weisst du, du musst zuerst noch bei den Hosen schauen, wenn du nicht gerade jedes Schwingfest gesehen hast. Die richtigen Experten erkennen natürlich jeden schon am Gang. Die Mühe mache ich mir nicht, ich schaue gerne. Und übrigens das letzte, wo ich aus der Bar heimgetaumelt bin, Swiss Eyes eingeschaltet und habe dort die Schwegalp nochmal geschaut. Und bin wunderbar unterhalten gewesen. Hast jeden Gang gesehen, natürlich in verkürzter Form, die wichtigen ganz, die anderen weniger lang. Und bin nachher zufrieden ins Bett.
Schön. Swiss Eyes. Das kann ich guter Gewissen sagen, Eyes. Habe ich glaube noch keine Sekunde eingeschaltet. Und das hat nichts mit Swiss Eyes zu tun, das ist bestimmt ein ja, super Sender.
Hast du das nicht, wenn du mal verspätet heimkommst, ausnahmsweise, vielleicht denkst du jetzt, Zepp ich noch mit Zoom und dann bleibst du hängen beim Schwingfest.
Nicht dagegen einzuwenden, aber am Schwingfest
wahnsinnig
also,
gut.
Ich schaue gerne Schwingen, aber das, wenn du schon weißt, wie es ausgeht, dann weiss ich jetzt nicht.
Ja gut, wenn du vorher in der Safari-Bar so warst, weißt du das eben nicht mehr.
Das kann sein.
Wie ist jetzt das Ausgang? Ist das live am Morgen um 2? Nein, ist es nicht. Aber gut.
Finde ich schön, dass wir wieder mal Safari-Bar erwähnen können. Das ist, jetzt, ist lange her.
Jede ist Gelegenheit muss man packen.
Wir sollten uns Mühe geben, die wieder ein bisschen mehr zu benennen. Du hast gesagt, der Studemann ist die sportliche Favorit. Bei mir ist es langweilig. Giger hat eine Saison, wo ja, kein anderer bis jetzt auch nur daran herkommt. Also ich meine, wir haben Fragezeichen. Wenn ein Pirmin Reichmuth gesund ist, dann steht dem eigentlich nicht viel im Weg. Ich finde aber eben das Erlebnis von vor 3 Jahren plus jetzt die Frage Bizepssehne, ja oder nein, macht sie mit oder nicht, das sind ein viele Fragezeichen nach meinem Geschmack. Christian Stucki hat noch keinen Gang geschwungen. Kommt jetzt vielleicht, also er hat es offenbar wirklich noch nicht abgeschrieben und wenn ein Stucki kommt, dann muss man eigentlich mit dem rechnen, aber also ich meine, vor 3 Jahren war er auch lang verletzt gewesen, bevor er nachher König geworden ist. Dort hat er aber wenigstens noch zur Vorbereitung können schwingen.
Aber? Vor 3 Jahren war er noch 3 Jahre jünger gewesen.
Das stimmt. Aber Christian Stucki ist
also... Wie Studemann auch.
Wie ein... Das stimmt auch. Das ist korrekt. Stucki ist aber eigentlich schon auch so ein bisschen wie ein guter Wein. Also dort habe ich das Gefühl, das ist so viel... Also man tut ihm immer ein bisschen Unrecht, weil er einfach so körperlich so robust ist. Aber ist dann schon auch recht viel Gefühl im Spiel, weiss, wie es funktioniert, kann einen Gang eigentlich relativ gut lesen. Früher hat man immer das Gefühl gehabt, Stucki muss sich zuerst mal austoben und nachher Mann er dann nicht mehr, nach ein paar Minuten. Mittlerweile hat er längstens bewiesen, dass es so einfach nicht ist.
Ja,
dass
absolut. Gefühl,
wenn er kommt,
absolut. Dann muss man mit dem rechnen. Nur meine Zweifel betreffen ja nicht seine Möglichkeit oder seine Einstellung. Allerdings, die lange Pause bedeutet ja auch, geht dort um einen Bandscheibenvorfall. Du kannst auch nicht trainieren, wenn du normal trainierst. Und ich glaube, in seinem Alter brauchst du das Training eben schon auch. Und die Schwingerfahrung kommt dazu. Aber gut, wir melden uns ganz sicher wieder, wenn es mal vorbei ist mit den Resultaten
und der Analyse.
Aber jetzt müssen wir uns Mühe geben und ganz schnell in den Endspurt gehen.
Endspurt.
Und da habe ich ein Thema für dich, das mich sehr wundert, was du dazu sagst. Liverpool, denkbar schlechter Saisonstart in der Premier League. Funktioniert es bei Liverpool nicht mehr? Meine erste Frage. Und die zweite Anschlussfrage wäre dann, macht der Klopp den Klopp, wenn er in Dortmund plötzlich gesagt hat, geht nicht mehr egal?
Zweimal nein. Also natürlich wird das wieder gehen. Die Mannschaft ist gut genug, man hat sie verstärkt. Also gut, man hat den Sadio Mané abgegeben. Das ist logischerweise schwächig, wenn man auch sieht, was er bei Bayern München zeigt im Moment. Gleichzeitig hat man aber mit einem Nunez einen gehabt, der eigentlich ein bisschen mehr geradlinig zwar, aber das Loch müsste können stopfen. Nein, die Mannschaft wird sich über kurz oder lang fahren. Klopp, glaube ich nicht, dass er sich verabschiedet. Da müsste jetzt schon sehr viel zusammenkommen. In Dortmund, das ist ja dort auch irgendwie einmal in 100 Jahren, also legendäres Pech auch gewesen. Also eine Mannschaft, die viel besser gespielt hat, dass sie nachher das Resultat noch ausgesehen hat. Und ja, dann ist es das dann auch gewesen. Aber nein, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass weder Liverpool noch Klopp etwas mit dem mit der Meisterschaft zu tun haben diese Saison. Formel 1, die Sommerpause ist vorbei.
Endlich.
Sie fahren wieder in Spa, in Belgien. Ich hoffe, Roger Benoit, unser geschätzter Formel 1-Kollege, hat den Regenschirm eingepackt. Meine Frage, wer gewinnt nach der Sommerpause?
Weil alle das Gefühl haben, die WM sich schon entschieden, sage ich, Leclerc. Ja, das ist zwar wahrscheinlich keine absolute Ferrari-Strecke, eher Red Bull, vielleicht sogar Mercedes, aber ich hoffe eigentlich, dass Ferrari nochmal kommt, dass es wieder ein bisschen Leben im Boden gibt. Und die zweite Frage ist da noch, regnet es? Natürlich regnet es. In Spa regnet es immer zu einem gewissen Zeitpunkt. Am Freitag ist Staffelreha, wir reden hier von Rehabilitation für unsere Staffelfrauen. Am Freitag bleibt der Stab im Rennen.
Ja, ich glaube schon. Athletissima in Lausanne, dort wird die 4x100 Meter Staffel von der Frau ihren letzten Auftritt von dieser Saison haben. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. An der EM ist es nicht ganz so gelaufen, wie man sich vorgestellt hat. Auch schon im Vorlauf mit einer Leistung, die wirklich Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Ich glaube, man wird tatsächlich eine Verbesserung sehen. Wird so ein bisschen Wut im Bauch sein, also man hat jetzt die eigenen Ziele verpasst, man wird sich auch müssen ernsthafte Fragen stellen, ganz grundsätzlich, wie es jetzt weitergeht, also muss man zum Beispiel wieder mehr Techniktraining, also Stabübergabe trainieren, ist sicher etwas, wo man jetzt in den letzten Jahren gesagt hat, kann man vielleicht weniger machen, weil unsere Frauen schneller geworden sind. Ich glaube, es wird wieder eine gute Zeit geben, Mushinga Kambunji wird dabei sein, ist im Vorlauf nicht dabei gewesen, und das hat dann am Schluss nicht wegen ihr, also ist völlig okay, dass sie nicht dabei war. Sie ist am gleichen Tag im 200 Meter Final gestanden, wo sie gewonnen hat, also durchaus nachvollziehbare Gründe, aber sie wird wieder dabei sein, es wird wahrscheinlich die Besetzung laufen, die im Juni in Stockholm tiefe 42er Zeit gelaufen ist, wo übrigens am Wochenende in München zum EM-Titel gelangt hat, also sie heisst erst gerade noch können. Es muss jetzt einfach wieder gemacht werden. Die Frage ist, können sie es auf Tour konstant? Das werden wir am Freitag nicht klären können. Was wir klären können, ist am Wochenende der Spitzenkampf in der Bundesliga. Bayern München trifft auf Dini Borussia aus Mönchengladbach. Bayern besser ohne Lewandowski? Erste Frage. Zweite Frage. Ist irgendein Gladbacher Kraut gewachsen gegen die?
Erste Frage, viel besser, ja. Ohne Lewandowski, ich weiss nicht, ob es mit dem etwas zu tun hat, wahrscheinlich aber schon, weil der Mittelstürmer ist so wichtig für die Mannschaft. Dort muss man neidlos anerkennen, die spielen einfach gut. Mit dem Musiala, der in einer Form ist, auch noch 19, muss man sagen. Wahnsinn. Gleich alt wie der Bradley Fink.
Wahnsinn.
Unglaublich.
Jetzt haben wir auch in Dortmund in die Tür gesetzt,
ja.
Musiala.
Gut, jetzt dafür in Bayern halt.
Also, ist auch nie in Dortmund gewesen.
FCB. Ja. Wer sich in Dortmund nicht durchsetzt, geht zum FCB und dann klappt es.
Nein, eben, ist ganz, ganz ein schlechter Witz von mir.
Absolut. Meine war nicht viel besser gewesen. Nein, ich glaube, Gladbach in allen Ehren, bin überzeugt von dem Trainer, der passt mir. Am Anfang bin ich skeptisch gewesen, gibt aber eine gute Figur ab, der Herr Farke, genau. Aber gegen die Bayern ist, glaube ich, kein Krug gewachsen, wenn sie so weitermachen. Also, die spielen wie aus einem Guss, mobil, schnell, trickreich und gleich zielstrebig. Tut mir leid für meine Gladbacher, das klappt nicht.
Können sie ein Goal schießen, wenigstens?
Ja, das schaffen wir, wenn es ein eigenes Goal ist. Am Sonntag haben wir Zürich-Basel Super League. Auf der ehemaligen Spitzenkampf warten wir eigentlich schon lange. Man hat bei Zürich gesagt, Euroleague, dann Göpp haben es gemeistert, Euroleague müssen sie noch meistern. Zwei Spiele haben es geschafft. Und dann noch Zürich-Basel am Schluss und nachher zieht man ein bisschen Bilanz auch beim Herr Foda. Mhm. Was kommt da dabei raus?
Ein Sieg für den FC Basel. Gibt es 2-0 für Basel.
Gut. Und da muss man anfügen, wenn Sie mal auf München gehen, vergessen Sie nicht den Besuch der weltberühmten Parkharfe.
Genau, du hast noch nicht
tippt. Das lohnt sich nämlich. Ich tippe selbstverständlich für Zürich 2-0.
2-0 Zürich?
Ja.
Also, gut. Also Parkharfe, ja, die nicht wollen unterbrechen, aber
absolut.
Müssen da schon,
es ist okay.
Müssen schon korrekt bleiben.
Ja, man muss mir auch etwa ins Wort fallen, wenn ich anfange. Blödsinn schwätzen wie jetzt die Parkharfe. Ist also wirklich ein Besuch wert, wenn Sie im Olympiapark sind oder auch nicht.
Also man findet es auch auf Google Maps. Also ich habe die Parkharfe nie bewusst betreten in diesen 10 Tagen, als ich in München war. Aber irgendwann habe ich sie auf Google Maps gesehen, mich gefreut und dir den Screenshot geschickt.
Absolut.
Also das ist doch, hat mir ein lächelndes Gesicht zaubert, die Parkharfe. Und das ist eigentlich alles, was man vom Leben kann verlangen.
Ja, jetzt also hoffen wir, dass der Zuhörer auch so geht, dass die auch das Lächeln haben wegen dieser Parkharfe. Solange sie nicht dort sind, ganz bestimmt. Weil wenn man mal dort ist, ist man ziemlich enttäuscht, weil es tatsächlich eben einfach nur ein Parkplatz
aber ist. Aber falls ihr dort vorbeikommt, macht doch ein Foto, schickt das an dino.kessler@ringier.ch. Er freut sich über jedes Parkharfe.
Danke
Foto. Mit oder ohne Selfie. Das ist dann, glaube ich, zweitrangig. Wunderbar, merci fürs Zuhören. Wir geben uns nächste Woche noch mehr Mühe.
Bedankt.
Bis dann. Dann holen wir uns. Wiederhören.
Wiederhören.